Ja, vielen Dank für die passenden Lieder. Das ist richtig eingestimmt in das Thema von heute Morgen. Ich bin heute Morgen in der Sonne gestartet und da bin ich gelandet im Nebel. Und ich meine, ich muss mit dem Gerd reden, ob ich nicht noch einen Nebelzuschlag bekomme. Bevor ich es vergesse, bin ich auch gefragt worden, ob man die Folie von diesen Vorträgen nicht könnte überkommen. Das kann man. Und zwar. Und zwar unter dieser Adresse, da könnt ihr das notieren oder kurz ein Foto machen: Theologie, Education, Publikationen. Dort werde ich das dann aufladen. Ich bin allerdings noch nicht dazugekommen. Und ich werde auch am Montagmorgen nicht dazukommen. Ich habe gerade die ersten zwei Lektionen wieder unterrichtet. Und ich habe das so eingerichtet, statt dass ich gesagt habe, okay, ich mache am Montagmorgen mal frei. Ich habe jetzt bis Mitte, Anfangs Dezember, glaube ich, oder bis Mitte Dezember immer am Wochenende auch noch Dienst. Und die Woche geht ganz normal wieder. Meine Frau schimpft schon mit mir, ich muss auch mal Sabbat machen. Das stimmt. Mache dem Himmel genug Sabbat. Also, da könnt ihr es dann runterladen. Wenn es nicht am Mandy zu oben, dann halt am Dienstag, vielleicht am Mittwoch, Donnerstag. Wir müssen halt ein bisschen Geduld haben, vielleicht. Jetzt starte ich in einen Text, und zwar ist der im Alten Testament, in Jesaja, und das ist ähnlich gelagert wie die Texte, die wir schon gerade gehört haben, wo in der Offenbarung von Johannes auch dann die Rede ist. Im Todesjahr des Königs Uzziahu sah ich den Herrn auf einem Thron sitzen, hoch und erhaben, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm standen Seraphim, sechs Flügel hatte ein jeder, mit zweien hielt ein jeder sein Angesicht bedeckt, mit zweien hielt ein jeder seine Füße bedeckt, und mit zweien hielt ein jeder sich in der Luft. Und unablässig rief der eine dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit. Und von der Stimme dessen, der rief, erzitterte die Türzapfen in den Schwellen, und das Haus füllte sich mit Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit einer Dochtschere vom Altar genommen hatte. Und die ließ er meinen Mund berühren, und er sprach: Sieh, hat das deine Lippen berührt, so verschwindet deine Schuld und deine Sünde wird gesühnt. Ich kann mich noch erinnern, im fünften Semester im Theologiestudium, wir haben in so einer frommen Institution ist es üblich, dass man regelmäßige Gebetszeiten hat. Und wir haben ja ein Jahrgang, also ein Jahrgangsgebet gehabt, wo man miteinander gebetet hat, füreinander gebetet, Anliegen austauschen, man hat ein paar Lieder gesungen und man betet. Und wir können uns vorstellen, wenn man das natürlich Woche für Woche für Woche macht, dann wird es irgendwann einmal eine Routine. Und eine Routine heisst, wir denken nicht viel dabei, wir tun das einfach abhakeln, wir lernen das einfach ab, man ist gleichgültig, man ist einfach da, aber es geschieht einfach. Und man hat nicht wirklich das Bewusstsein gehabt, dass wir jetzt ja eigentlich, wenn wir beten, eine Audienz beim lebendigen, beim heiligen, allmächtigen Gott haben. Was wieder mal an mir war, ist, die Gebetszeit zu leiten, habe ich mir überlegt, wie könnte die Müdigkeit, die Gleichgültigkeit, die Gedankenlosigkeit irgendwie durchbrechen. Ich habe mir gewünscht, dass wir uns wieder ganz bewusst werden, mit wem wir es jetzt eigentlich jetzt zu tun haben, wenn wir beten. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe meinen Mitstudenten gesagt: Lasst, die müsst wissen, morgen haben wir wieder Gebet. Ich habe jemanden eingeladen, er ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig in unserem Land. Das war in Deutschland. Ich habe das höchste Regierungsmitglied eingeladen. Und das war damals der Helmut Kohl. Und das habe ich auch wirklich gemacht. Ich habe den Helmut Kohl eingeladen und habe gesagt: Hört, der Helmut Kohl wird an unserer Gebetsveranstaltung dabei sein. Bereitet euch vor. Natürlich Die meisten denken, ja, spinnt ein bisschen um, ist wieder mal typisch. Er macht Jux und Tollerei, kennen ja nichts Angst vom Schweizer. Er hat nicht wirklich ernst genommen. Und dann haben wir die Gebetsveranstaltung gestartet. Dann war natürlich kein Helmut Kohl da. Und er hat gesagt, ja, wichtiger Mann, der hat jetzt vielleicht nicht gerade die Pünktlichkeit wie ein Schweizer. Ich bin rausgegangen, er hat gesagt, ihr müsst warten. Ich gehe raus, komme wieder zurück. Ja, er hat wahrscheinlich verspätet, ihr müsst noch ein bisschen warten. Und langsam ist die Stimmung so gesehen, dass sie schon denkt, wow, vielleicht geht da tatsächlich etwas ab. Es ist eine gewisse Erwartungshaltung auf das Mal gekommen. Eine ganz bestimmte Stimmung ist aufgekommen. Und dann habe ich das ein paar Mal durchgezogen und es ist immer kribbeliger geworden. Und dann bin ich am Schluss wieder rein und habe gesagt, jawohl, ich habe den Helmut Kohl eingeladen und ich habe höchstpersönlich einen Brief von ihm bekommen. Den habe ich bis heute aufbewahrt. Vom Bundeskanzleramt, damals noch in Bonn. Sehr geehrter Herr Reschlemann, vielen Dank für Ihr Schreiben vom 13. November. Natürlich ist eine Einladung an den Bundeskanzler ohne Vorbedingung möglich. Klar hat das nicht der Bundeskanzler höchstpersönlich geschrieben. Zu einer von seinen Sekretären. Und jetzt kommt's. Allerdings ist er mit vorrangigen politischen Aufgaben so stark belastet, dass eine Absage wahrscheinlich sein wird. Sicher werden Sie das verstehen. Klar, haben wir damit gerechnet, dass er kommt. Ich habe nachher meinen Studenten gesagt, schau, dir hat jetzt eine Erwartungshaltung gehabt. Der hat gedacht, es kommt vielleicht tatsächlich der Bundeskanzler. Wenn der Bundeskanzler reingekommen wäre, der hat eure Situation radikal geändert. Der hat eine ganz, ganz andere Situation eingenommen. Es ist der Bundeskanzler unter uns. Und er hat gesagt, schau, wir haben jemanden, der steht über dem Bundeskanzler. Der Bundeskanzler regiert nur über Deutschland. Was ist das schon? Wir haben jemanden jetzt, der über die ganze Welt, über das ganze Universum regiert. Und er ist hier, er ist da und das ist Gott. Wir haben das eben gerade gesungen, wenn er macht, in diesem englischen Lied. Gott ist unsere Mitte. Glaubst du das? Das habe ich denen auch gesagt, meinen Mitstudenten. Schaut, wir haben Gott in unserer Mitte. Der höchste Besuch überhaupt, der braucht keinen Sekretär, der schickt mir nicht ein Brief und sagt, oh Gott, ist mit vorrangig anderen politischen Geschehnissen beschäftigt, er muss jetzt in Amerika mal schauen und er muss um Gazastreifen schauen, im Nahen Osten und so. Er hat nicht Zeit für euch, er hat Zeit und er ist da. Ich vermute, dass er eine Gemeinde, wo man Sonde für Sonde Gottesdienst feiert, dass es ähnlich geht wie bei uns Studenten. 52 Mal Sonde Gottesdienst, da kann es mit der Zeit schon einfach Routine werden. Das kann passieren, du hockst jetzt in deinem Gottesdienst und du denkst mehr an das Problem von daheim als an Gott. Oder ein Problem in der Firma oder in der Schule. Oder du machst ein Vormittagsschläfli. Oder du schmeckst schon den Brotenduft vom Sonntagsbrot. Oder du ärgerst über die Frisur von der Person, die vor dir hockt. Vielleicht wünschen wir uns ja auch mal so ein Erlebnis, wie der Jesaja hatte. Ein Erlebnis, das total unter die Haut geht. Aber dabei müssten wir wissen, wir haben es gesungen. Wir singen manchmal gedankenlos, das heisst ja genau das Problem. Wir singen gedankenlos, Gott, du bist in unserer Mitte, aber wir glauben das nicht wirklich, es ist uns nicht bewusst. Gott ist hier. Und dennoch, so eine Begegnung am Sonntagmorgen mit dem lebendigen Gott hat manchmal so wenig Einfluss. Eine kurze Audienz bei irgendeinem höheren Politiker, ja, mir ist kurz beeindruckt, aber dann ist alles schon wieder vergessen. Man bemüht sich gar nicht erst, den kennenzulernen, der die Welt regiert. Viele kennen Gott nur oberflächlich. Ich wünschte mir, man hätte so eine Begegnung wie der Jesaja. Der Jesaja, der ist ganz sicher ein überaus geistlicher Mensch gewesen. Er ist ein angesehener Mensch gewesen. Er ist immerhin der Cousin vom König gewesen. Und er hat sich in den Schriften gut auskennt und er könnte es mit jedem Top-Pastor aufnehmen, mit jedem Top-Theologen aufnehmen. Er wird 100% in jede Gemeindeleitung gewählt. Ein bisschen stolz war er vielleicht schon auf seine Frömmigkeiten und sein Bibelwissen. Aber auch er hat Gott bis dato eigentlich eher nur oberflächlich kennt. Bis zu dem Erlebnis, das wir hier gelesen haben. Das Erlebnis, das hat ihn total verändert für sein ganzes Leben, sein Dienst, sein Leben, alles auf den Kopf gestellt. Was ist passiert? Wir haben es gelesen, Gott hat ihm für einen Augenblick von seinem Leben ein bisschen etwas, ein Schatten, kann man sagen, von seiner Herrlichkeit zeigt. Von seiner Heiligkeit zeigt. Wir lesen hier, ich sah den Herrn. Und zwar ist das im Todesjahr vom König Usia. Es hat nicht wahnsinnig viele gute Könige gegeben in Israel. Einer davon war der Usia. Er ist mit 16 König geworden und hat sage und schreibe 52 Jahre lang regiert. Super. Und wenn er gestorben ist, ausgerechnet, wenn er gestorben ist in diesem Todesjahr, zeigt sich Gott, einem Jesaja, als würde er sagen, der König ist tot, es lebe der König. Der wahre König. Gott. Hoch erhaben. Und der ganze Tempel, die ganze Welt erfüllt seine Herrlichkeit. Wenn wir Menschen Gott erkennen, wie er wirklich ist, das wird unser Leben auf den Kopf stellen. Das ist nicht der Gott, den wir gehört haben in den letzten drei Vorträgen. Es ist nicht der Gott, den wir darüber verfügen können. Es ist nicht der Gott, der zur Verfügung steht, wenn wir ihn gerade nötig haben. Das ist kein Gott nach unseren Bedürfnissen. Wir haben heute nur noch Bedürfnisgötter, selber geschnitzte Götter. Die Grünen haben einen Gott von der Natur, Kapitalisten, Gott vom Wohlstand, Feministen ist ein Gott der Frau, dann Christen haben irgendeinen Gott von Individualität, die gerne alle Freiheit haben, Gott von der Toleranz und wir Frommen. Ein Gott, der da sein soll, wenn wir ihn gerade brauchen, aber sonst soll er sich gefälligst aus unserem Leben heraushalten. Es gibt ein Lied, das ist in meiner Jugend viel gesungen worden vom Siegfried Fietz. Und ich finde, das passt wunderbar. Es hat er übrigens nicht er selber dichtet, sondern, ich habe den Namen vergessen. Ich meine nur den Vornamen, Johannes, aber den Nachnamen habe ich vergessen. Und dort in diesem Lied steht Folgendes. Wir haben Gott klein gemacht. Das ist eine Zusammenfassung von den Vorträgen, die wir gehört haben jetzt, seit dem Donnerstag. Wir haben Gott klein gemacht. Unsere Gehirne begrenzen sein Maß. Unser Urteil schalten wir ihm vor. Unser Wille weicht seiner Wahrheit aus. Unsere Herzen sperren ihn ein. Unsere Interessen machen ihn nützlich. Wir haben Gott klein gemacht. Unser Denken macht ihn zur Theologie. Unsere Gebete schreiben ihm Benehmen vor. Unsere Predigten reden an ihm vorbei. Unsere Liturgien machen ihn zur Legende. Unsere Frömmigkeit macht ihn bürgerlich. Wir haben Gott klein gemacht. Er passt nicht in unsere Montagehallen. Er darf nicht entscheiden in der Redaktion. Er soll nicht hineinreden in unsere Büros. Er darf nicht mitmischen in unseren Labors. Er soll nicht lehren an unseren Schulen. Wir haben Gott klein gemacht. Und dann kommt ein wunderbarer Refrain, der so ermutigend ist. Gott aber bleibt Gott. Gegen uns und so für uns. Namen machen ihn bekannt. Herrlich, ewig, mächtig, furchtbar, schrecklich und gnädig ist er. Das Erdreich erschreckt und wird still, wenn Gott sich aufmacht zu richten, dass er helfet allen Elenden auf der Erde. Gott sei Dank, dass du Gott bleibst. Sei nicht als eine Zusammenfassung von dem, was wir gelesen haben, das Erlebnis von Jesaja. Gott bleibt Gott, egal wie Menschen sich der Gott ausdenken. Gott bleibt Gott. Wie ist der Jesaja erschrocken, wenn er erkannt hat, wer der Gott ist? Wie viel mehr ist Gott als ein Bundeskanzler? Wie viel mehr als ein Bundespräsident in der Schweiz? Wenn jetzt die Frau Amherd, unsere Bundespräsident, hier dabei wäre, dann wären wir sicher auch ein bisschen anders unterwegs. Aber wisst Frau Amherd die Namen? Natürlich nicht. Wisst ihr, wisst sie, wenn du geboren worden bist, wo du lebst, was du beruflich machst? Wisst sie, welche Sorgen die jetzt im Moment drücken? Natürlich nicht. Aber Gott weiß es. Die Jesaja sieht Gott auf einem hohen, gewaltigen Thron hocken. Hoch erhaben, lesen wir hier. Das heisst, keiner ist wie Gott. Kein König, kein Präsident, kein Kanzler. Niemand kann sich mit Gott messen. Und wer will jetzt dem souveränen Herrscher Vorschriften machen? Wer will dem souveränen Gott Ratschläge teilen? Wir machen das ständig. Immer wieder. Wir wollen es besser wissen. Gott, ist das gerecht? Wir würden es anders machen. Gott, wieso so viel Elend und Leid auf der Welt? Wir würden die Welt anders regieren. Wir würden es besser machen. Ich glaube, wer Gott erkennt, wie Gott ist, der wird dann schweigen. Gott begegnet dem Jesaja aber nicht nur aus der erhabene Gott, aus der allmächtige Gott, sondern auch aus der heilige Gott. Da lesen wir, dass Seraphim Gottes Thron umgehen. Es ist so, Gott hat alle Geschöpfe geschaffen, dass sie in einem bestimmten Habitat leben können, in einem bestimmten Lebensraum. Das heisst, wir haben Fische, die brauchen das Wasser, wir haben Vögel, die sind in der Luft, und wir haben Kühe, die sind auf der Wiese. Und Seraphim sie um Gott. Ihr Habitat ist um Gott sie. Und Seraphim heisst wortwörtlich übersetzt die Brennenden. Die Brennenden. Das heisst, das ist ein Symbol schon. Feuer reinigt alles. Es ist absolut rein und nur reine, heilige Wesen können in der Nähe vom heiligen Gott sein. Sie müssen brennen von Gott. Und dann, die Seraphim werden hier beschrieben, sie haben 6 Flügel. Also nicht 2 wie Vögel, nicht 4 wie Insekten. Nein, sie haben 6 Flügel. Es gibt kein bekanntes Tier mit 6 Flügeln. Und jetzt komischerweise brauchen sie nur 2 Flügel zum Fliegen. Für was sind die restlichen Flügel? Wir lesen es hier. Mit 2 Flügeln bedecken sie ihre Gesichter. Warum? Das ist ein Zeichen von, Gott ist dermassen heilig. Und dermassen herrlich. Wir können ihn nicht direkt anschauen. Wir würden es ergehen. So gleissend ist die Herrlichkeit von Gott. Und dann haben sie 2 Flügel, mit denen bedecken sie ihre Füße. Nun, im Nahen Osten müssen wir natürlich zurückbeamen uns in die Zeit von Jesaja, 2700 Jahre zurück. Damals hat man noch keine Schuhe oder ein paar Sandalen vielleicht. Man ist vor allem barfuß gelaufen. Das heisst, wenn etwas dreckig geworden ist, dann sind es die Füße. Und bis heute findet man in der vorderasiatischen oder semitischen Kultur nach wie vor das. Mit den Füßen kannst du jemanden am meisten verachten. Als ich in Jordanien ein Praktikum gemacht habe, hat man mir das wie eingebläut. Streck nie irgendjemandem die Füße entgegen, wenn du auf Besuch bist. Auch nicht schräg irgendwie so. Macht das ja nie. Wir wissen es ja, das passiert ja immer wieder mit Politikern, vor allem die Amerikaner müssen darunter leiden, wenn man mit den Füßen über die Flagge geht. Das ist ein Zeichen von tiefster Verachtung. Oder sie nehmen ein Bild von einem amerikanischen Präsidenten und gehen mit den Füßen drüber. Es ist das Bild von der tiefsten Verachtung. Mit unseren Dreckfüßen gehen wir über die. Und das Bild haben wir hier auch. Sie decken ihre Füße ab, um ja nicht den Gott, den Heiligen Gott, irgendeiner Art und Weise zu beleidigen. Aber es ist nicht nur die Anatomie von diesen Seraphim, die ungewöhnlich ist, sondern auch das, was sie sagen. Sie sagen hier, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen, der Herrlichkeit. Er, wo der Regent ist über alles. Und wenn wir heutzutage in unserer Literatur etwas betonen wollen, wie machen wir das? Wir machen Fettschrift. Wir nehmen rote Farbe. Wir nehmen Sperrschrift. Wir die es unterstreichen. Wir machen Ausrufezeichen und fügen noch irgendwelche Emojis dazu. Das ist ja heute einfacher noch. Wenn es etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Wie hat man das damals in der semitischen Kultur gemacht? In der Verdoppelung von Ausdrücken. wenn Jesus etwas Wichtiges gesagt hat, hat er immer, wir sagen ja heute am Schluss meist, ich sage das nicht, aber viele sagen nach der Predigt Amen. Das heisst, okay, so ist es, das ist wichtig, was ich gesagt habe. Aber wenn Jesus predigt hat, hat er vorher Amen gesagt. Und zwar erst dann, oder vor allem dann, wenn etwas ganz Wichtiges ist. Und er hat nicht einfach gesagt, Amen, sondern er hat gesagt, Amen, Amen. Das heisst, für jeden, der zugelassen hat, hat gewusst, jetzt kommt etwas wirklich Wichtiges. Ohrenspitzen, ganz, ganz wichtig. Und hier lesen wir, dreimal heilig, heilig, heilig ist Gott. Das heisst, es kommt im Super-Superlativ über. Die Bibel sagt, dass Gott heilig ist, aber sie sagt nicht, Gott ist einfach heilig. Sie sagt auch nicht, Gott ist heilig, heilig. Sie sagt, Gott ist heilig, heilig, heilig. Im absoluten Superlativ. Also sie priest hier, Bibel, Gottes Wesen bis zum Allerhöchsten. Die ganze Erde ist voll von der Herrlichkeit. Alles zittert, alles bebt, alles ist voll Rauch. Und was mir auch auffällt, ist, jetzt muss man das lesen, was nicht da steht. Und das lesen, was wir sagen. Wie würden wir Gott beschreiben? Wir würden sagen, Liebe, Liebe, Liebe ist Gott. Wir reden heute nur vom lieben Gott. Der liebe Gott. Wir betonen die Liebe, als wäre Gott nur ausschließlich Liebe. Liebe ist Gott und Gott ist Liebe, sagt man. Das ist das Gleiche, was überhaupt nicht stimmt. Und andere würden dann sagen, zornig, zornig, zornig ist Gott. Aber auch das ist es nicht. Heilig. Und was meint heilig? Das ist wieder der Kontextkönig. Silas hat es ja schon gesagt, das ist ein Spruch, den man bei mir kennt, an die Studenten einbleiben, bis sie es begriffen haben. Wenn ihr etwas leset, dann leset alles immer im Zusammenhang, im Kontext. Was meint heilig? Heilig heisst anders sein. Heilig heisst ungewöhnlich sein. Heilig heisst, das ist fremdartig. Heilig heisst aber auch rein sein. Und nichts zeigt uns Gottes Heiligkeit so deutlich, wie das Heiligkeitsgesetz in der Bibel. Mit denen können wir meistens gar nichts anfangen. Das finde ich so schade. Biblische Reinheitsgebote zeigen euch ein paar. Und ihr sollt unterscheiden zwischen dem, was heilig und dem, was nicht heilig ist. Merkt ihr? Es gibt einen Unterschied zwischen heilig und nicht heilig. Zwischen dem, was unrein ist und dem, was rein ist. Und ihr sollt die Israeliten alle Satzungen lehren, die ihnen der Herr durch Mose gegeben hat. Und dann kommen solche Texte hier und sagen, hä? Du sollst nicht Rind und Esel zusammen an den Pflug spannen. Du sollst nichts anziehen, das zugleich aus Wolle und Leinen gewoben ist. Was soll das? Ich meine, wenn wir einem Bauer sagen, okay, du sollst nicht pflügen mit einem John Deere und einem Ford gleichzeitig. Der Bauer würde mir sagen, ich verstehe. John Deere ist nicht Ford. Und Ford ist nicht John Deere. Und da gibt es ja vielleicht unter den Bauern einen Krieg. John Deere ist massiv besser als Ford. Und die anderen sagen, Ford ist massiv besser als John Deere. Aber es gibt einen Unterschied. Und wenn wir Kleiderproduzenten fragen würden, gibt es einen Unterschied zwischen Leinen und Wolle? Selbstverständlich gibt es einen Unterschied. Schau, die Israeliten hatten keinen einzigen Tag, keine einzige Stunde, keine einzige Minute gehabt, wo sie nicht ständig das vor Augen hatten. Das ist rein und das ist unrein. Das ist gewöhnlich und das ist außergewöhnlich. Das ist irdisch und das ist himmlisch. Das hat sich ständig vor Augen gehabt. Das hat sich der sämtliche Lebensbereich gezogen. Beim Kochen, beim Essen, beim Säen, wie wir hier lesen, beim Ernten, in der Kleiderfrage, ja sogar in der körperlichen Hygiene, bis zur Sexualität, bis zur Geburt. Immer hat es irgendwelche Tätigkeiten gegeben, immer irgendwelche Zustände, irgendwelche Bereiche, irgendwelche Zeiten, die anders sind als gewöhnlich. 6 normale Arbeitstage und dann kommt der Sabbat. 6 normale Jahre, dann kommt das Sabbatjahr. 49 normale Jahre und dann kommt das absolut außergewöhnliche Jahr. Das 50 ist das Jubeljahr. Und das ist ständig, denn die ganze Zeit, unsere Tochter hat im Rahmen von ihrem Studium hat sie eine Synagoge besucht in Bern. Und der Rabbiner hat ihnen genau das gesagt. Das macht uns Juden aus. Die Heiligkeitsgesetze fokussieren uns auf einen heiligen Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen Gott und Mensch. Einen Unterschied zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Ich meine, wenn du Veganer bist, oder vielleicht eine Unverträglichkeit hast auf Nüsse, dann zieht sich das durch sein ganzes Leben. Das heisst, wenn jemand eine Nussunverträglichkeit hat, ist allergisch auf Nuss, dann muss er ständig, wenn wir einkaufen, schauen, hat es da irgendwelche Nüsse drin. Es zieht sich nonstop, du bist auf Nüsse fokussiert. Und ein Veganer ist natürlich fokussiert, nur ja, nichts Tierisches. Und so müsst ihr euch das vorstellen, die Israeliten haben das so fokussiert in ihrem Leben, das ist rein und das ist unrein. Also zum Beispiel lebende Tiere zu berühren, ist kein Problem. Aber ein totes Tier ist ein grosses Problem. Ein totes Tier irgendeinen Pott vorzuschiessen, im Ofen einreissen. Sie haben das gelernt. Auch was sie dürfen essen. Rind, Schaf, Huhn, alles Fisch, rein. Aber ein Kamel, ein Hase, ein Wildsau, ein Krebs, unrein. Also wir könnten jetzt lange darüber diskutieren, über die Heiligkeitsgebote, aber dort sind sich praktisch alle Ausleger einig, die Heiligkeitsgebote fokussiert der Israeli auf das, es gibt einen Unterschied zwischen Gott und Mensch. Es gibt einen Unterschied zwischen rein und unrein. Es gibt einen Unterschied zwischen gewöhnlich und ungewöhnlich. Wenn also eine Eigenschaft von Gott betont wird, dann ist es wirklich das. Gott ist heilig. Wir können eigentlich über alle Attribute, über alle Eigenschaften von Gott, können wir drüber schreiben, als Überschrift, heilig. Jedes einzelne Attribut von Gott ist heilig. Also wenn wir von der Liebe von Gott reden, ist es eine heilige Liebe. Gerechtigkeit, eine heilige Gerechtigkeit. Gnade, eine heilige Gnade. Zorn, eine heilige Zorn. Und wenn jetzt der Heilige Gott redet, dann bebt die ganze Erde. Es scheint, das wird alles zusammenbrechen. Nichts und niemand kann dieser Heiligkeit begegnen. Der Heilige Gott und der sündige Mensch passen nicht zusammen. Es passt nicht. Das sind Lichtjahre dazwischen. Und wenn ein sündiger Mensch, ein Mensch voll Schuld, ein Mensch voll Unzulänglichkeit, dem heiligen Gott begegnet, erschüttert das Gottes Heiligkeit bis ins Innerste. Man muss sich das so vorstellen, das ist wie ein Seismograph. Wir haben vor Jahren als Familie haben wir in Wallis Ferien gemacht und dann sind wir zu der Stoma Grande Dixence. Und wir haben eine Privatführung bekommen. Ganz allein. Mit einem hat uns dort in die Mauer hineingenommen. Die Mauer ist ja nicht einfach ein Betonklotz, da gibt es ja jede Menge Hohlräume. Das ist ein riesiger Labyrinth von Hohlräumen. Und in einem von diesen Hohlräumen hat er uns gezeigt, da gibt es einen Seismograph. Das ist ganz wichtig, dass man Erdbeben natürlich sehr schnell erkennt und dann die Leute kann warnen kann, wenn das Erdbeben die Staumauer wird zerstören. Und er sagt, der Seismograph ist fähig, ein Erdbeben in Neuseeland, ein kleines Erdbeben in Neuseeland feststellen. Und das ist ja wirklich am weitesten Weg, was überhaupt weg war von der Schweiz. Und ich stelle mir vor, wenn ein sündiger Mensch Gott begegnet, erschüttert das Gottes Heiligkeit noch viel schlimmer. Das wäre, was wird in Neuseeland ein Schmetterling Flügel schlagen. Gottes Heiligkeit und der sündige Mensch, das passt nicht zusammen. Und was passiert jetzt, wenn ein sündiger Mensch dem heiligen Gott begegnet? Das passiert genau das, was wir hier gelesen haben. Dann sagt der Jesaja, wehe, ich bin verloren. Er erkennt Gott. Und wir Theologen sagen, Gottes Erkenntnis ist immer Selbsterkenntnis. Je mehr du Gott erkennst, desto mehr erkennst du von dir selber. Er erkennt jetzt auf das Mal, wer er ist. Er ist nicht mehr fromm, er ist nicht mehr superheilig, er ist ein Sünder. Und er sagt, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich wohne mit dem, ein Volk mit unreinen Lippen. Wir sind alle Sünder. Und meine Augen haben Gott gesehen, ich muss sterben. Und das ist immer die Reaktion, wenn Menschen Gott begegnen. Das ist so völlig anders, als wir es heute hören. Heute hören wir, wenn du Gott willst begegnen, dann gang mit Gott auf ein Bierli. Er ist die Kompu. Er ist die Papilein oder was man immer denn sagt. Das stimmt einfach nicht. Ihr könnt die ganze Bibel durchforsten und ihr werdet feststellen, wo immer Menschen Gott begegnet sind, löst es das aus. Furcht und Zittern. Beim Mose, beim Gideon, beim Petrus, beim Johannes, bei der Frau im Grab, beim Jesaja hier und bei allen anderen. Es löst etwas aus, was wir würden sagen, das ist Xenophobie. Xenophobie, die Angst vor etwas Fremdem. Das ist ja bei vielen Kindern, dass das, vor Fremden haben sie Angst. Das ist eine natürliche Angst, das ist eine gute Angst. Man sollte nicht immer jedem Zutrauen haben. Es ist die Angst vor etwas Fremdem. Gott ist fremd. Und sie erkennen mit einem Schlag, wir sind nicht würdig, dem Gott zu begegnen. Und in Todesangst schreien sie was? Um Vergebung. Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sagt der Petrus. In der Gegenwart von Gott findet der Jesaja nicht einen Witz über Gott. Er macht nicht einen Witz über Gott oder eine zynische Aussage, wie er heute vielfach gemacht hat. Es ist nicht ein kompuhaftes Verhältnis mit Gott. Er sieht in Gott etwas Fremdartiges. Eine heilige Gegenwart. Und schau, das ist gleichzeitig, jetzt komme ich nochmal zurück zu den Vorträgen, das ist gleichzeitig auch etwas sehr Frustrierendes. Man fragt sich ja, warum sind die Atheisten in der Sowjetunion zum Beispiel, warum sind die so sehr gegen Christen gewesen? Sie haben die Christen verfolgt. Sie haben eine militante Haltung gegen Christen. Warum eigentlich? Weil sie intuitiv wissen, es gibt einen Gott. Und es gibt die Psychologie der Atheisten. Und die Psychologie ist der Fluchtreflex. Das Ablehnen. Wir wollen den Gott nicht, selbst wenn es einen Gott gibt. Wir wollen nichts von dem wissen. Wir wollen ihm nicht gehorsam sein. Weil sie das hassen, dass einer besser und stärker ist. Das haben wir auch nicht gern. Im Sport ist das wahrscheinlich am allerschlimmsten. Wenn du im falschen Zeitalter geboren bist, also im falschen Jahrzehnt zum Beispiel, wo zum Beispiel Michaela Schifrin, die hat ja immer gewonnen. Ich muss das frustrierend sein für all die, die immer noch zweit und dritt geworden sind. Sie hat auch gerne mal ganz oben, weil sie immer zweit und dritt, es ist immer jemand stärker. Und jetzt ist es der Marc Odermatt. Und alle stehen hängen an und sagen, wieso muss ich jetzt gerade meine Karriere haben, wenn der Odi seine Karriere hat? Ich schaffe es nicht. Und das führt zu einem Frust und manchmal auch zu Neid und manchmal auch zu Hass. Man kann es nicht ab, wenn jemand besser ist. Und was machen wir jetzt, wenn jemand besser ist? Wir fangen an zu hassen, wir fangen an zu ablehnen. Das machen ja sehr viele Menschen, das Atheisten zum Beispiel. Oder aber, die Frommen machen es dann so, sie passen den Gott ihrem Wesen an. Sie denken, sie könnten das. Gott wird dann halt einfach vermenschlicht. Wir holen den Gott oben ab von seiner Perfektion. Wir machen aus Gott ein Gott, der auch Fehler machen kann, das höre ich heute sehr, sehr viel. Ja, der Gott ist so perfekt. Nein, er macht auch Fehler. Irren ist menschlich, Jesus war ein Mensch, also Jesus hat auch geirrt. Zum Beispiel. Und wir können das versuchen. Aber welche Variante haben wir, wenn wir Gott begegnen? Wir können, wenn wir Gott begegnen, das machen, was hier der Jesaja macht, was viele andere gemacht haben. Wir können umkehren und unser Verhalten ändern. Das nennt man ja dann bekehren. Wir können uns bekehren, wir können unser Verhalten ändern. Das können wir. Aber wir haben zwei andere Varianten, und die werden heute sehr oft gemacht. Wir können die Normen von Gott ändern und unserem Verhalten anpassen. Das passiert heute zuhauf. Dass man den Bibel schrubbt, bis es uns passt. Oder aber, wir können den Charakter von Gott neu definieren, so dass er uns ziemlich alles durchgeht. Gott ist halt nicht allwissend, Gott ist nicht allmächtig und er ist sehr tolerant. Okay, wir können unser Verständnis von Gott ändern. Wir können unsere Theologie ändern. Wir können unser Verhalten ändern. Aber etwas werden wir nie können ändern. Gott. Wir werden Gott nie ändern. Wenn es eine Änderung gibt, dann bei uns Menschen. Aber nicht bei Gott. Und jetzt haben wir ja das Problem, dass Gott ist so heilig, dass jede Sünde, jede kleinste Sünde automatisch dazu führt, dass wir getrennt müssen sein, abgesondert müssen sein von Gott. Wir haben keine Chance in die Gegenwart von Gott zu kommen. Wir müssten in Gottes Gegenwart sterben. Im Alten Testament gibt es jetzt so Sündenkategorien, die zum Tod führen. Und dort gibt es gewisse Kategorien, da würde man sagen, ja, das ist vernünftig. Wenn der Strafe kommt, zum Beispiel für Mord. Oder wenn Eltern ihre Kinder Götzen opfern. Oder bei Vergewaltigung. Oder bei Kidnapping. Das hat Todesstrafe mit sich gebracht. Können wir sagen, okay, gut. Aber nicht nur für das. Sondern ich habe es ja gesagt in diesen Vorträgen. Was ist das höchste Gebot? Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, all deiner Kraft, mit alles, was wir sind, sollen wir Gott lieben. Das ist das höchste Gebot. Und Jesus sagt, es geht einem, das ist genau gleich, den Nächsten lieben wie uns selber. Jetzt kann man sagen, okay, jemand morden ist nicht der Nächste lieben, das geht in diese Kategorie, Verwaltung auch, Kidnapping auch, Kinderopferung auch. Nächste Liebe kommt heute immer vor. Wisst ihr, was nicht mehr vorkommt in unseren Verfassungen? Es gibt, glaube ich, in Europa noch zwei Staaten, ich glaube, Mittelirland ist immer noch, ich glaube, die hat das auch abgeschafft. Ein Staat, glaube ich, noch, wo Gotteslästerung als Artikel noch drin hat. Wo Gotteslästerung verboten ist per Gesetz. Alle Staaten sagen, du kannst Gott fluchen, lästern, das juckt gar niemand, das hat keine Konsequenzen. Aber Nächstenliebe, das hingegen, das spielt schon eine Rolle. Wer von uns käme auf die Idee, heute in einer modernen Verfassung Gotteslästerung als Verbrechen aufzuführen? Aber in der Bibel ist genau das ein Verbrechen. Warum muss ein Mensch sterben, weil er am Sabbat gegen Holz sammeln? Was ist so schlimm dabei? Warum hat der USA müssen sterben, nur weil die Bundeslade angelangt hat? Ich würde euch ein Buch empfehlen, wirklich empfehlen, kauft das, leset das. Und das ist vom R.C. Sproul, die Heiligkeit Gottes. Das beste Buch zu diesem Thema, ich kann ja wirklich nur einen kleinen Ausschnitt in dieser Predigt bringen. Das beste Buch zu diesem Thema, die Heiligkeit Gottes vom R.C. Sproul. Kaufe das, lese das. Und er erzählt dort in diesem Buch, da ist ein Besoffener, der macht einen Verkehrsunfall und er richtet ziemlich viel Schaden an. Und der Richter verurteilt ihn zu 10 Tagessätzen, also für umgerechnet ein paar tausend Franken. Der Staatsanwalt findet aber, das ist eine viel zu geringe Strafe, da muss viel stärker bestraft werden. Und er findet, das ist amerikanisches Gesetz natürlich, in der amerikanischen Gesetzgebung läuft es oft mit Präzedenzfällen und so weiter. Und er findet ein altes Gesetz, ein uraltes Gesetz, wo Gotteslästerung tatsächlich verboten ist in diesem Bundesstaat. Und weil jetzt im Polizeiprotokoll gestanden ist, der Besoffene hat vor den Polizisten geflucht, hat der Staatsanwalt ihn angeklagt wegen Gotteslästerung. Dem Richter ist nichts anderes übrig geblieben, als den Besoffene zu verurteilen. Zu weiteren 10 Tagen eine doppelte Strafe bekommen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was in der Medienlandschaft los war. Geht es eigentlich noch? Spinnen wir? Sind wir noch zu retten? Gotteslästerung ist eine Strafe. Ein riesen Aufschrei. Und ich frage jetzt euch, was ist schlimmer? Jemanden zu ermorden oder Gotteslästern? Ich würde sagen, es ist beides genau gleich schlimm. Es steht auf dem gleichen Ebene. Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten lieben von ganzem Herzen. Steht auf der genau gleichen Ebene. Wir haben das vergessen. Wer Gottes Heiligkeit, wer Gott aus der Heilig erkennt, sieht, dass er verloren ist. Er sieht seine Sündhaftigkeit. Und wer Gott begegnet, hat keinen Stolz mehr. Er weiß, dass sein Leben nicht in Ordnung ist und er muss das Leben mit Gott in Ordnung bringen. Er weiß, er kann sonst dem Heiligen Gott nie begegnen. Und wie gut ist es hier, dass wir hier sehen, eine nächste Eigenschaft, das ist die wunderbare Eigenschaft von Gott. Es ist seine Gnade. Es ist seine Gnade. Eigentlich müsste der Jesaja sterben. Aber jetzt kommt Gott und nimmt symbolisch seine Schuld weg. Seine Lippen werden gereinigt, Lippen symbolisch für den ganzen Körper, für das ganze Denken, für alles, was er ist, mit Feuer gereinigt. Und jetzt, erst jetzt, ist Jesaja fähig, Gott richtig zu dienen. Das wünscht ihm so sehr auch für uns. Wenn jetzt die Bundespräsidentin heute sich angemeldet hat, überlege ich nochmal. Sie hat sich heute angemeldet, in diesem Gottesdienst dabei zu sein. Hundertprozentig wäre dir anders in den Gottesdienst reingekommen. Der hätte dich anders vorbereitet. Es wäre eine Erwartungshaltung da gewesen. Der hätte dich vielleicht sogar ein bisschen anders angelegt. Der hätte dich anders benötigt. Alles wäre anders gewesen. Warum machen wir das nicht mit Gott? Warum ist das Bewusstsein nicht da? Wir haben den lebendigen Gott, den Regent dieser Welt. Warum bereiten wir uns nicht für die Begegnung mit Gott vor? Wenn wir doch wissen, er ist dermassen allmächtig und heilig und herrlich. Ich wünsche mir so sehr das Bewusstsein, wie es der Jesaja hier erlebt hat. Eine heilige Gegenwart von Gott, die unsere Sündenerkenntnis führt. Und dass wir unser Leben umgestalten. Eine Gegenwart Gottes, die unsere Krankheit aufdeckt, so dass er uns heilen kann. Und er kann uns heilen durch Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, aber nicht nur für uns gestorben, er hat auch den ganzen Gehorsam geleistet, den wir leisten müssen, den wir versagen. Und ist für uns gestorben, weil er für uns bestraft ist. Wenn wir das glauben, dann kann genau das passieren, was hier steht. So verschwindet deine Schuld und deine Sühne wird gesühnt. Sie ist gesühnt durch Jesus. Und deine Schuld ist vergeben, weil Jesus das für uns da hat. Ist das nicht wunderbar? Und jetzt verstehen wir, warum der Kontrast, auch gestern gesagt, wir können die Gnade erst verstehen vor dem Hintergrund der dunklen Welt. Es ist stockfinster. Leben erst auf dem Hintergrund vom Tod. Das können wir jetzt verstehen. Jesaja hat es erlebt und ich wünsche mir so sehr, dass wir hoffentlich auch in Zukunft, es ist einfach nur eine kleine Begegnung, in Zukunft mit dem Gottes, mit dem Bewusstsein von Gottes Begegnung auch in Gottesdienste gehen und unsere Gebete auch so verrichten. Ich bete mit uns. Ja, treuer, lebendiger Gott, wir danken dir, dass du solche Berichte in uns überliefert hast, in deinem lebendigen Wort. Wir dürfen das so lesen, wie der Jesaja dir begegnet ist. Er ist ja nicht dir in der vollen Herrlichkeit begegnet. Das hat ihn ja völlig umgeworfen. Sondern einen kleinen Schatten von deiner Herrlichkeit hat er dürfen sehen. Und dennoch, das hat sein Leben total auf den Kopf gestellt. Und Herr, lehr du uns zu begreifen, was das bedeutet, dass du ein heiliger Gott bist. Ja, du bist auch ein liebender Gott, ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott, aber du bist allem voran, zuerst ein heiliger Gott. Du bist anders, du bist so außergewöhnlich. Und wir sind gewöhnlich, wir sind irdisch. Du bist himmlisch. Lehr uns, was das heisst und in der richtigen Haltung dir auch zu begegnen, sei es in unserem Gebet, in unseren Gottesdiensten, aber in unserem grundsätzlichen Leben immer und ewig. Danke, Herr, dass du uns immer wieder die Augen öffnest durch dein lebendige Wort. Amen.